Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Er ist der größte Reisekonzern der Welt, TUI, und er profitiert von der anhaltenden Lust auf Luxuskreuzfahrten oder auf preisgünstige Familienhotels. Bei der Hauptversammlung heute allerdings musste er sich, wie gerade erst Siemens, auch der Kritik von Umweltschützern stellen. Die Geschäfte von TUI seien derzeit nicht mit diesen Zielen, mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar, hieß es da. Und wir berichten in dieser Sendung, in der wir auch über die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse berichten, der vor ihrem Start die großen Aussteller wegen des Coronavirus davonlaufen. Zunächst aber Daimler. Der Autobauer präsentierte heute seine Jahresbilanz. Dass es ziemlich trüb kommen würde, dass der Gewinn absacken würde, das war im Vorfeld schon klar. Dass es aber so trübe kommen würde wie heute mitgeteilt, das war dann doch eine Überraschung. Unsere Korrespondentin Uschi Götz berichtet und sie beginnt mit der Selbstkritik des Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius.
Die finanziellen Ergebnisse, die wir präsentieren für das Jahr 2019, das sind nicht Ergebnisse, die wir für die Zukunft sehen wollen.
So viel vorneweg. Mit Spannung wurde Ola Källenius' Auftritt bei seiner ersten Jahrespressekonferenz heute erwartet. 9 Monate ist es her, dass der 50-jährige Schwede Dieter Zetsche an der Konzernspitze abgelöst hat. 3 Gewinnwarnungen fallen in diese kurze Amtszeit und es geht holprig weiter. In einem englisch-deutschen Sprachmix präsentierte Källenius heute die Zahlen, die alles andere als gut sind.
Das ist nicht diesem guten, stolzen Unternehmen gerecht. Das ist auch nicht das, was ich akzeptiere oder was wir vorhaben für die Zukunft. Wir haben Maßnahmen ergriffen und wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, sowohl in der Kosteneffizienz als auch in der Kostenstruktur.
Zum 2. Mal in Folge muss Daimler einen massiven Gewinneinbruch hinnehmen. So betrug das Konzernergebnis 2,7 Milliarden Euro, das sind 64% weniger als 2018. Dabei verkaufte der Autobauer in 2019 fast so viele Autos, Busse und Lkw wie im Vorjahr. Doch es sind vor allem Sonderbelastungen, die die Bilanz belasten. Mit mehreren Milliarden Euro schlägt allein der Dieselskandal zu Buche, ebenso die Transformation, also der Wechsel von Verbrennungsmotoren zu Elektroantrieben. Mit Blick auf die magere Dividende räumte Källenius ein.
90 Cent, erheblich unterhalb des Vorjahres, ist sicherlich nicht das, was wir für die Zukunft sehen wollen. Wir wollen unsere Ertragskraft erhöhen. Wir wollen auch über bessere Cash-Conversion-Rates unser Cashflow erhöhen.
Um wieder ein anderes Dividendenniveau laut Källenius zu erreichen. Den Gewinneinbruch bekommen auch die Mitarbeiter zu spüren. Betrug die Prämie für Tarifbeschäftigte in 2018 noch fast 5.000 Euro, gibt es jetzt eine Ergebnisbeteiligung von rund 600 Euro und eine Anerkennungsprämie von bis zu 500 Euro. War gestern noch spekuliert worden, Daimler könne einen noch größeren Stellenabbau heute ankündigen, betonte Källenius soeben.
Bei den Personalkosten haben wir im Herbst präsentiert und dabei bleibt es, dass wir bis Ende 2022 1,4 Milliarden Euro Personalkosten pro Jahr sparen wollen.
Man habe mit dem Betriebsrat eine Rahmenvereinbarung geschlossen und könne im Frühjahr in die Umsetzung gehen.
Da werden wir alle Arten von Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um dieses Kostenvolumen zu heben, inklusive Ausscheidevereinbarungen.
Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht hatte zuvor Källenius in einem Interview mit dem Handelsblatt Mängel bei der Kommunikation und eine fehlende Strategie vorgeworfen. In der Belegschaft herrsche eine Stimmung zwischen Wut und Enttäuschung. Ein neues Konzept wurde heute nicht präsentiert, vielmehr beschwor Källenius den eingeschlagenen Kurs.
Und diese Informationen unserer Korrespondentin Uschi Götz nehmen wir mit in den Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, wie hat die Börse auf den Gewinneinbruch bei Daimler reagiert?
Ja, mit sehr gemischten Gefühlen. Die Aktien hoben trotz der vielen Hiobsbotschaften zu Handelsbeginn um 2% ab, waren DAX-Spitzenreiter aber nicht allzu lange. Dann bröckelte die gute Laune zusehends, die Aktien inzwischen mit 0,3% im Minus. Man hat zwar die ganzen Eckdaten schon gekannt, es war nicht wirklich eine Überraschung dabei, außer bei der Dividende.
Daimler ist ja der erste Autobauer, der seine Jahresbilanz für 2019 vorlegt. Wir wollen die Zahlen analysieren und auch etwas nach vorne schauen. Und dazu haben Sie sich, Frau Holz, einen Gast eingeladen.
Ja, und mein Gast ist Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank. Herr Schickentanz, wir wollen zum einen auf Daimler schauen, aber auch die derzeitige sehr schwierige Situation der gesamten Branche beleuchten. Ja, schauen wir zunächst auf Daimler. Gewinneinbruch, saftige Dividendenkürzung, das ist wirklich harte Kost für die Aktionäre. Hat Daimler jetzt alles Schlechte in die Bilanz reingepackt?
Davon sollte man ausgehen. Neue Besen sollen ja gut kehren, aber dafür muss dann tatsächlich erstmal der ganze Schmutz auf den Boden ausgekehrt werden. Und von daher ist das, glaube ich, die klassische Tabula Rasa-Politik, wobei man natürlich in der Bilanz auch die ganzen Altlasten der Automobilindustrie erkennt, von Dieselgate über Handelsstreitigkeiten etc. All das lastet auf Daimler, aber auch den anderen Autokonzernen und all das ist natürlich auch nach wie vor eine Bürde für die Zukunft.
Ja, der neue Chef muss auch die Baustellen tatsächlich des Alten abarbeiten. Dieselkrise totgeschwiegen, E-Mobilität viel zu spät angegangen. Daimler setzt weiter auf große SUVs, wird die CO2-Ziele dramatisch verfehlen. Hat man in Stuttgart die Wende verschlafen?
Ich glaube, wir haben in Summe in der deutschen Automobilindustrie das Problem, wir haben hier Premium-Hersteller, die eben auch nicht nur den europäischen Markt bedienen, sondern vor allen Dingen eben weltweit versuchen, ihre Absätze zu pushen. Und sie haben in den USA, sie haben in China eben eine Nachfrage nach ganz anderen Automodellen, als das momentan in Europa der Fall ist, wo das Thema Umweltfreundlichkeit deutlich stärker ist. Und diesen Spagat, den haben eigentlich alle deutschen Autokonzerne nicht so richtig hinbekommen. Das heißt, man hat so ein Stück weit den europäischen Heimatmarkt aus dem Blick verloren und da eben die Entwicklungen ein Stück weit verkannt.
Und darüber hinaus gibt es ja einen wahren Orkan, der über die Branche hinwegfegt. Das Coronavirus ist der jüngste große Belastungsfaktor. Der Wirtschaftsweise Volker Wieland sieht eine bedeutende Verwerfung für die Autoindustrie im ersten Quartal. Wann kommen die ersten Gewinnwarnungen?
China ist ein wichtiger Absatzmarkt und wir gehen davon aus, dass tatsächlich die chinesische Nachfrage im ersten Quartal unter dem Coronavirus massiv gelitten hat. Das wird man in den Bilanzen der Autokonzerne spüren. Wenn das nicht durch einen höheren Absatz in den anderen Regionen kompensiert wird, dann sollten tatsächlich die ersten Gewinnwarnungen so 14 Tage vor Quartalsende, also Mitte März, auftauchen.
Ja, vom Coronavirus kann man sich wieder erholen. Im zweiten Quartal, das Damoklesschwert Handelsstreit hängt aber weiter über der Branche. US-Präsident Trump will sich jetzt Europa vorknöpfen. Kommen Autozölle auf europäische Autos?
Wir halten es nicht für ausgeschlossen. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass er tatsächlich das Thema Autozölle noch vor den Präsidentschaftswahlen im November anstoßen wird. Einfach aus dem Grunde, dass er sich jetzt eigentlich keinen Gegenwind bei der US-Wirtschaft leisten kann. Und Fakt wäre, die EU würde natürlich mit Gegenmaßnahmen reagieren. Von daher wäre das eigentlich ein Lose-Lose-Spiel zwischen den beiden Seiten. Aber die verschärfte Rhetorik zeigt, dass er mit dem Fortgang der Handelsgespräche mit der EU-Kommission natürlich extrem unzufrieden ist, liegt natürlich auch daran, dass die Verhandlungsbeauftragten der EU mehr oder minder gar kein Verhandlungsmandat hat, um eben auch Themen zu verhandeln, die Donald Trump besonders am Herzen liegen, wie zum Beispiel das Thema Landwirtschaft. Dementsprechend halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass nach einer Wiederwahl Donald Trumps das Thema wieder auf den Tisch kommt.
Also immer noch warm anziehen. Trump und das Coronavirus, dafür kann die Branche nichts, das kann sie nicht beeinflussen. Aber schon vor 5 Jahren wurde in Paris ein Klimaabkommen geschlossen. Auch mit Hilfe der Politik hat die Branche das offensichtlich ignoriert.
Das ist richtig. Ich hatte es ja schon gesagt. Man hat sich, glaube ich, vorwiegend auf die Auslandsmärkte konzentriert, wo das Wachstum deutlich höher war als im europäischen Heimatland. Dadurch hat man eben auch die Flottenpolitik auf die Nachfrage nach SUVs aus den USA oder nach großen Limousinen aus China fokussiert und ein Stück weit das Thema Umwelteffizienz aus den Augen verloren. Jetzt muss man natürlich zu einem Zeitpunkt umdenken, wo es sehr, sehr forschungsintensiv wird, jetzt bei der Elektromobilität den Anschluss zu schaffen und gleichzeitig auch bei den Zukunftstechnologien Wasser. Wasserstoff- und Brennstoffzelle entsprechend mitzuforschen. Also die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen für die deutschen Autobauer, die werden in den kommenden Jahren massiv ausfallen.
Also das hätte man alles günstiger und einfacher haben können, hätte man rechtzeitig reagiert. Jetzt haben wir auch ganz viel Schlechtes genannt. Es ist eine ganz wichtige Industrie für dieses Land. Es hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen dran. Deutschland ist das Land der Ingenieure und Krisen bewirken häufig was Gutes. Wo sind die Lichtblicke?
Ich glaube, Sie sprechen das wesentliche Thema an. Wir haben das Know-how, wir haben die guten Ingenieure. Und wenn wir jetzt eben tatsächlich Mittel bereitstellen, um die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in den richtigen Zukunftsbereichen zu forcieren, dann werden wir es auch schaffen, hier nicht den Anschluss zu verlieren, sondern dann bleibt die deutsche Autoindustrie nach wie vor wettbewerbsfähig.
Wir gehen also mit etwas Optimismus raus. Danke an Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Optimismus ist immer gut. Vielen Dank auch aus Köln und Volz. Wir schauen noch auf den deutschen Leitindex DAX selber. Zeitweise ging es schon wieder in Richtung Rekordhoch. Warum?
Ja, es gibt zwei Treiber. Zum einen haben die US-Börsen sehr gut vorgelegt, haben gestern neue Rekorde eingefahren. Aber der Hauptgrund ist die nachlassende Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus. Das macht man an den sinkenden Zahlen zu Neuansteckungen fest. In China läuft die Produktion langsam wieder hoch. Kommende Woche soll es wieder richtig losgehen. Allerdings ist das noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, und das zieht den DAX hoch um 0,8% auf 13.601 Punkte. Und wenn wir noch 40 Punkte mehr haben, dann gibt es ein neues Allzeithoch.
Es gibt Berichte, danach dürfte die geplante Fusion von T-Mobile USA mit dem kleineren Rivalen Sprint den wichtigen Kartellrechtsprozess in den USA überstehen. Wir kommen später in der Sendung noch dazu. Zuvor kurz die Frage, bewegt das die Telekom-Aktie?
Allerdings, T-Aktien verteuern sich um 3,5%. T-Mobile US-Aktien hoben gestern um 8% ab und Sprint-Papiere, also der Fusionspartner, nach US-Börsenschluss sogar um 69%.
Der Handelsriese Metro hat eine grundsätzliche Einigung mit einem Investorenkonsortium über einen Verkauf der Supermarktkette Real erzielt. Wie kommt das an?
Ja, das kommt positiv an, aber es weckt keine Begeisterung. Die Aktie 0,6% höher aus Sicht der Börse ist damit nur ein Minimalziel erreicht.
Dann noch auf der Agenda heute Werte wie Grenke oder Delivery Hero.
Ja, der Essenszulieferer bzw. die Aktien von Delivery Hero, die haben echte Bocksprünge gemacht. Die Aktien waren tief abgetaucht, notieren inzwischen auf einem Allzeithoch. Man traut Delivery Hero ein Riesenwachstum zu und es wird sogar über einen DAX-Aufstieg spekuliert. Die Aktien des Finanzdienstleisters Grenke auch sehr gefragt mit einem Plus von 7%. Größter MDAX-Gewinner, es wäre Grenke hat im vergangenen Jahr mehr verdient und hat die Dividende angehoben und das sorgt da für Nachfrage.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro fällt weiter, nur noch knapp über einem $1,09. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 96 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,39%. Gold fällt um $5 auf 1.569 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Und wir tragen noch eine Zahl nach von der Börse in Frankfurt. Die Aktie des weltgrößten Reisekonzerns TUI legte deutlich zu heute, zeitweise mehr als 11%. Der Grund, TUI profitiert vom Aus des Konkurrenten Thomas Cook. Die Buchungszahlen steigen. Der Januar 2020 war der mit Abstand beste Buchungsmonat der Firmengeschichte. Doch es gibt auch Belastungen, die der Konzern hinnehmen muss. Und zwar besonders das Flugverbot für den Glücksflieger Boeing 737 MAX. Heute stellte sich TUI bei der Hauptversammlung seinen Aktionären aus Hannover, berichtet Alexander Budde.
Der weltgrößte Reisekonzern leidet weiter unter dem Flugverbot für die Unglücksmaschinen vom Typ Boeing 737 MAX. Vor September seien auch keine Auslieferungen mehr zu erwarten, sagte TUI-Chef Jussen bei der Hauptversammlung in Hannover. Allein im ersten Geschäftsquartal summierten sich die Mehrkosten etwa für Ersatzflugzeuge auf rund 45 Millionen Euro.
Letztes Jahr waren das knapp 300 Millionen. Dieses Jahr können das nochmal so um die 350 Millionen sein. Allerdings ist dieses Jahr das Geschäft so stark, dass man das auch ganz gut verkraften kann.
Wie erwartet profitiert die TUI von der Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook, einst Muttergesellschaft des Rivalen Condor. Der Markt wird neu verteilt, 14% plus bei den Buchungen für die Sommersaison. Der Januar war der mit Abstand beste Buchungsmonat in der Firmengeschichte. Der globale Reisemarkt wird schrumpfen, prognostiziert Jussen, aber die TUI wird Marktanteile hinzugewinnen. Wenig Konkretes auf dem Aktionärstreffen zum Stand der Verhandlungen mit Boeing über Schadensersatz für die ausgefallenen 737 MAX-Maschinen.
Mir ist noch nicht ganz deutlich geworden, wie der zeitliche Ablauf ist und vor allen Dingen die Größenordnung. Es gibt ja auch schon andere Airlines, die sich mit Boeing offensichtlich geeinigt haben. Und das ist hier nicht erfolgt.
Und noch eine Frage drängt sich förmlich auf, sagt DSW-Sprecher von Fittinghoff Scheel.
Warum wir denn eigentlich so einen großen Teil hier bei der TUI AG an Boeing 737 im Flugzeugpark haben? Ja? Denn man hätte durchaus mal vorher schon überlegen können, ob man nicht vielleicht das ein oder andere Flugzeug kauft von einem anderen Hersteller, was dann nicht vom Grounding betroffen wäre.
Mit 150 Flugzeugen sei die Flotte schlicht nicht groß genug, um sich breiter aufzustellen, erwidert Jussen, der absehbar auch nicht mit spürbaren Auswirkungen des neuen Coronavirus auf das boomende Kreuzfahrtgeschäft rechnet. Dabei wurden bereits Infizierte auf unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffen in Asien nachgewiesen. Die TUI ist bislang nicht betroffen, doch Aktionärsschützer von Vittinghoff Scheel ist alarmiert.
Nichtsdestotrotz, es kann natürlich durchaus sein, dass der Reisewille, ja, die Reisebereitschaft, insbesondere auch der Europäer, dadurch deutlich eingeschränkt wird. Das ist natürlich ein psychologischer Aspekt, den man nicht so ohne weiteres einkalkulieren kann.
Der Dachverband der kritischen Aktionäre fordert auf der Hauptversammlung mehr Anstrengungen des Flottenbetreibers für den Klimaschutz. Daniel Rieger leitet die Verkehrspolitik beim NABU-Bundesverband.
Schweröl ist nach wie vor der dominierende Kraftstoff. Die Abgase sind enorm, CO2-Belastung steigt. Es fehlt nach wie vor das Commitment zu den Pariser Klimazielen und das ist eben in der Konzernstrategie überhaupt nicht abgebildet, wie man bis 2050, wo wir klimaneutral sein müssen, die Flotte soweit umstellt.
Wir sind die Nummer 1 und Nummer 4 der Airlines weltweit, was die Effizienz angeht. Wir haben 85% inzwischen unserer Hotels Nachhaltigkeit zertifiziert. Also ich glaube schon, wir strengen uns sehr an.
Hält Konzernchef Jussen dagegen und verweist generell darauf, dass der Tourismus eher ein Teil der Lösung sei als des Problems. Doch das sind immer noch Randthemen für das Gros der Teilhaber. Heftige Debatten könnte eher eine mögliche Änderung der gerade einmal 2 Jahre alten Bonusregeln für den Vorstand auslösen, sodass dem Vorstand nach einer Nullrunde in diesem Jahr wieder eine Erfolgsvergütung aus dem variablen Anteil gezahlt würde.
Aus Hannover unser Landeskorrespondent Alexander Budde. In knapp 2 Wochen soll in Barcelona der Mobile World Congress beginnen, die bedeutendste Mobilfunkmesse weltweit. Doch die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern. Wegen des Coronavirus haben mehrere bedeutende Unternehmen kurzfristig abgesagt, aus Sorge um ihre Mitarbeiter. Wird die Messe überhaupt stattfinden? Unser Spanien-Korrespondent Marc Dugge hat das für uns recherchiert.
Los ging es mit LG. Das südkoreanische Elektronikunternehmen war das erste, das absagte, aus Sorge um die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und Besucher. So hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens am vergangenen Mittwoch. Und dann kam es Schlag auf Schlag. Auf LG folgten Ericsson, Amazon, Sony und zuletzt der deutsche Telefonhersteller Gigaset mit ähnlichen Begründungen. Es sind zwar nur 8 von mehr als 2.800 Ausstellern, die abgesagt haben, aber es sind Schwergewichte. Immerhin, die großen Smartphone-Hersteller Huawei und Samsung wollen nach aktuellem Stand weiterhin kommen. Dass die Messe in diesem Jahr überhaupt nicht stattfinden könnte, wie manche schon mutmaßen, das ist für Jaume Collboni ein Hirngespinst. Collboni ist 2. Bürgermeister von Barcelona. Es gibt derzeit kein anderes Szenario als das, dass die Veranstaltung zum geplanten Zeitpunkt stattfinden wird, sagt er. Es hängt viel am Mobile World Congress. Für Barcelona ist es die wichtigste Messe. Sie generiert rund 470 Millionen Euro. Eine Absage träfe Stadt und Region hart. Doch das wird ohnehin in keinem Fall passieren, versichert auch Jordi Puigneró, Minister für Digitalpolitik der Regionalregierung Kataloniens. Im Radiosender RAC 1 sagte er, man muss den Menschen begreiflich machen, vor allem den Unternehmen, dass Katalonien sicher vor dem Coronavirus ist. Ich möchte beruhigen, es gibt keinen Grund, nicht zum Mobile World Congress zu kommen. Das sagt auch John Hoffman, Chef der GSMA, der Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter, die die Messe ausrichtet. In einer schriftlichen Erklärung ließ Hoffman am Sonntag wissen, dass eine Absage nicht zur Diskussion stehe und dass Besucher sich keine Sorgen machen müssten. Tatsächlich sind die Vorsichtsmaßnahmen erheblich. So müssen alle Messebesucher Fieber messen lassen. In Toiletten und Restaurants auf dem Gelände sollen besonders strenge Hygieneregeln gelten und das medizinische Personal auf der Messe verstärkt werden. Spanien hat bisher 2 bestätigte Fälle von Coronavirus. Die Krankheit wurde bei einem Deutschen festgestellt, der im Krankenhaus auf der Kanareninsel La Gomera behandelt wird. In einer Klinik auf Mallorca befindet sich außerdem ein infizierter Brite. Isolierte Fälle betont man von Regierungsseite. Gesundheitsminister Salvador Illa mahnte schon vor Tagen zur Ruhe. Wenn es nötig wäre, zu einem Moment den Verkehr von Gütern oder Personen aus einem Land oder aus einer bestimmten Region einzuschränken, dann würden wir das machen. Aber das ist nicht der Fall. Noch nicht einmal die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt das. Die Veranstalter des Mobile World Congress machen allerdings genau das. Besucher, die in den 2 Wochen vor Messebeginn in China waren, dürfen die Messe nicht besuchen. Und Chinesen aus der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Hubei dürfen auch nicht aufs Gelände. Das wird zu weniger Besuchern aus China führen, die laut GSMA-Chef Hoffmann allerdings ohnehin nur 5-6% der Besucher ausmachen. Trotzdem, Hotels, Restaurants und Mietwagenanbieter bekommen die Unsicherheit rund um die Messe schon jetzt zu spüren. Und sicher ist schon heute, sollte der Mobile World Congress wie geplant stattfinden, wird es in den Messehallen deutlich leerer werden als im vergangenen Jahr.
Marc Dugge berichtete, und wir haben es in der Schalte zur Frankfurter Börse eben schon kurz angesprochen. Die Deutsche Telekom will in den USA mit dem kleineren Wettbewerber Sprint fusionieren. Verschiedene US-Bundesstaaten fürchten, die Fusion könnte Jobverluste bringen und für Kunden Preiserhöhungen verursachen. Doch nun scheint die Deutsche Telekom kurz vor dem Erfolg. Jan Plate dazu.
Die Deutsche Telekom sieht bei der geplanten US-Fusion viele Vorteile im riesigen amerikanischen Mobilfunkmarkt. Unter anderem will sie kräftig in das neue, schnelle 5G-Mobilfunknetz investieren und so Verbrauchern und Unternehmen mega Möglichkeiten bieten. Doch es gab einige Hürden. Der Fall ist politisch brisant, da sich demokratisch regierte Bundesstaaten mit ihren Sorgen und Klagen gegen die republikanische Regierung von US-Präsident Donald Trump gestellt haben. Wobei die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint wohl im wichtigen US-Kartellrechtsprozess besteht. Es sei damit zu rechnen, dass der zuständige Richter dem rund 24 Milliarden Euro schweren Deal zustimme, schreiben das Wall Street Journal und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Urteil solle voraussichtlich schon heute bekannt gegeben werden und könnte einen Mobilfunkriesen mit gut 130 Millionen Kunden bringen. An der Börse wurden mit der Hoffnung darauf einige Vorschusslorbeeren verteilt. Vielleicht lindert das auch etwas manch schmerzliche Erfahrung von Privatanlegern bei der Deutschen Telekom, bei der deutsche Staat und Bürger immer noch Großaktionär ist.
Und nun die Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt steht die Lage bei Daimler. Bereits vor der Bilanzpräsentation hatten Medien gestern über einen schärferen Sparkurs, eine Verkleinerung der Modellpalette und den Abbau weiterer Stellen berichtet.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, was jetzt über Daimler hinwegfegt, hat die Qualitäten eines Orkans. Zusammengebraut hat sich das Unwetter seit Jahren. Während VW unter dem Druck des Dieselskandals den großen Neuanfang zelebrierte, versuchte man bei Mercedes das Abgasthema totzuschweigen, was den Daimler-Konzern aber nicht davor bewahrt, Vorsorge in Milliardenhöhe zu treffen. Für das, was da noch kommen kann. Gleichzeitig meldete Mercedes fast kontinuierlich neue Verkaufserfolge, was einen Strategieschwenk schwerer durchsetzbar macht. Vorstandschef Källenius muss jetzt noch viel entschlossener umsteuern, meint die Süddeutsche Zeitung. Der träge gewordene Konzern braucht ein Aufbruchssignal nach außen und innen. Mangelnden Fleiß kann man Källenius kaum vorwerfen, er dreht an tausenden Stellschrauben und das wohl auch in die richtige Richtung. Er speckt die Modellvarianz ab, begräbt den gefloppten Pritschenwagen und verschärft den Stellenabbau. Aber was fehlt, ist der große Wurf. Ein Zeichen, das nicht nur der Börse zeigt, wo er wie hin will, sondern auch den verunsicherten Mitarbeitern. Nicht ganz so stürmisch wie befürchtet war Tief Sabine und schon fragen einige, ob es wirklich nötig war, den gesamten Fernverkehr der Bahn einzustellen. Der Kölner Stadtanzeiger findet, gerade diese Vorsichtsmaßnahme hat sich als sinnvoll erwiesen. Reisende kamen gar nicht erst in Versuchung, das Risiko einer Bahnfahrt einzugehen und womöglich auf freier Strecke zu stranden. Und die Bahn ihrerseits musste nicht erst ein nächtliches Chaos liegengebliebener Züge auflösen, bevor sie den regulären Betriebsablauf wieder aufnehmen konnte. Die Vorsicht war nicht übertrieben, sondern klug.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki ein Thema. Dann Marco Wanderwitz wird neuer Ostbeauftragter.